Hello, hello, wir sind's wieder. Julian und Finanz-Julian und Steffi.
Herzlich willkommen.
Bei Schotterwege. Wir waren weg vom Fenster. Wir waren ganz schön weit weg vom Fenster. Aber wir kriegen jetzt wieder Luft und haben viel zu erzählen. Heute geht es direkt im Anschluss an die lange Pause um einen kleinen Überblick. Wie geht's Deutschland? Wo stehen wir gerade? Was macht die deutsche Wirtschaft? Also die ja anscheinend ganz schön wackelt, zumindest kommt das so bei Wieso. Trotzdem hat der DAX ein All-Time-High, das wollen wir uns angucken. Wie geht's dem DAX, wie geht's den Aktien, wie geht's dem Kryptomarkt?
Wie geht es dir?
Wie geht es uns? Darum geht's auch ein bisschen. Dann haben wir das Thema Independent Wealthy, wo Julian euch und mir vorrechnet, wie man rausbekommt, wie viel man sparen muss, um in der Rente nicht arm zu sein, in der Rentenzeit. Und dann noch so ein paar kleine Fakten am Ende. Es geht noch ein bisschen darum, das beste Wellnesshotel für den Urlaub auszufinden. Und so ein paar Investitions-Fails und was wir uns so gegönnt haben. Und
es ist der Philosophie-Podcast.
Genau. Also dann, was rein? Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück bei Schotterwege, dem jetzt erwachsenen Podcast. Hallo Julian.
Hallo Steffi.
Ich habe gesagt, wir sind jetzt erwachsen, weil wir jetzt Nachwuchs haben. Ich glaube, erst wenn man Eltern ist, ist man wirklich erwachsen. Ich muss wirklich sagen, alles vorher war Pillepalle. Jetzt, seit letzte Folge, ich habe es mir aufgeschrieben, 14. August 2023 waren wir offline. Und die Zeit ist auch verflogen wie nix. Jetzt fast anderthalb Jahre später haben wir uns gedacht, wir nehmen mal wieder auf. Besser gesagt, du hast dir das gedacht, weil Julian hat freiwillig angefangen, hier die Technik zu erneuern und gesagt, wir machen wieder Podcast. Das ist natürlich grandios, deswegen geht's jetzt wieder los. Und original, am Anfang wollten wir den Podcast ja mal Zeit und Geld nennen. Wenn man sich das überlegt, Zeit und Geld kann man jetzt auch ganz anders einordnen, wenn man so einen kleinen Wurm zu Hause hat, weil da ist Geld fast ein bisschen egal und es geht nur noch um Zeit, die man nie hat. Und die letzte Folge ging auch ums Elterngeld oder vorletzte Folge, wo wir noch drüber geredet haben, ob man Elterngeld kriegt oder nicht. Und da würde ich dich jetzt tatsächlich direkt mal fragen, wenn du überlegst, Elterngeld versus Elternzeit, was ist wichtiger?
Elterngeld versus Elternzeit?
Naja, also was ist irgendwie wichtiger, die Zeit oder das Geld? Ich finde, wenn man ein Kind hat oder mehrere, ist das, denkt man da nochmal ganz anders drüber nach. Ich finde, dass eigentlich also Geld jetzt gerade gar nicht mehr so wichtig ist, sondern ich hätte einfach so gerne mehr Zeit.
Ja, natürlich, Zeit ist immer das Wertvollste.
Ja, aber das ist eben die Frage, ne? Ohne Geld hat man auch keine Zeit. Deswegen, ich weiß gar nicht, mit dem Elterngeld ist ja total geil, dass wir das in Deutschland haben irgendwie. So, ich habe ja ein bisschen recherchiert, weil mich das so interessiert hat, auch gerade als Selbstständige, wie machen das andere auch in anderen Ländern, wie geht das überhaupt, weil ich das Gefühl habe, ich kann fast gar nicht mehr arbeiten, ich gebe mir zwar sehr viel Mühe und es klappt auch eigentlich ganz gut, aber es macht mich komplett fertig und denke jetzt immer öfter darüber nach, ob ich überhaupt noch Geld brauche oder ob ich nicht lieber dem Patriarchat verfallen sollte.
Du solltest dich dem Patriarchat jetzt endlich unterwerfen.
Ja, also irgendwie, das ist auf alle Fälle ein Riesenthema für mich und das wird auch in Zukunft ein Thema sein und ich werde mich damit beschäftigen. In Zukunft werden wir hier weiter Schotterwege machen. Ich freue mich riesig. Danke noch. Danke, Julian. Danke.
Bitte.
Und es wird aber zwischendurch auch ein paar Interviewfolgen geben, wo ich mit diversen Leuten spreche.
Mit mir.
Über,
hä? Mit mir.
Mit dir mache ich kein Interview. Mit dir rede ich ganz normal. Nein, mit Leuten, die mich wirklich interessieren, die teilweise dasselbe machen wie ich, auch ein bisschen anders, also vor allem Sportler oder Leute aus der Bike-Branche und aus der Sportbranche.
Hast du gerade gesagt, mit Leuten, die mich wirklich interessieren?
Ja.
Okay.
Also es gibt, also mich interessieren prinzipiell alle Leute, die irgendwas Interessantes zu erzählen haben, aber mit ein paar Leuten tausche ich mich ja auch ständig aus und glaube, die haben echt spannende Sachen zu erzählen und haben wir ja rausgefunden, auch im Zuge unseres Podcasts und wenn man so mit Leuten drüber redet, dass die Leute, gerade die Deutschen, einfach wahnsinnig ungern über Geld reden und über ihre finanzielle Situation oder was sie verdienen oder wie sie ihr Geld anlegen oder das ist immer so ein bisschen so ein No-Go-Thema, was ich total schade finde. Gerade als Selbstständige ist es ja total wichtig, dass man sich da austauscht, dass man weiß, wo steht man, was kann man vielleicht irgendwo anbieten und was kann man für eine bestimmte Dienstleistung verlangen und ich finde das einfach wichtig, dass man drüber redet und da wir ja den Auftrag finanzielle Bildung haben, finde ich es einfach toll, wenn ich mit Leuten drüber reden kann.
Hä? Von wem?
Den Auftrag haben wir uns selber gegeben, finanzielle Bildung. Und wenn man sich mal die letzten Folgen anguckt, wir haben ja, glaube ich, schon 33 Folgen gemacht tatsächlich in den letzten Jahren. Klingt jetzt nicht wahnsinnig viel, aber da sind viele spannende Sachen dabei, die wir jetzt auch wieder aufgreifen werden. Es geht nämlich auch sofort los mit dem Marktüberblick, den Julian hier akribisch vorbereitet hat. Und siehst du direkt schon den Faden verloren. Ey, so ist das. Ich habe nämlich auf alle Fälle immer noch Stilldemenz. Das muss man auch festhalten.
Stilldemenz?
Stilldemenz, ja. Hast du vielleicht gar nicht mitgekriegt? Doch, na klar hast du das mitgekriegt. Ich vergesse ungefähr alles. Ich kann auch nicht mehr zuhören. Deswegen hier einen Podcast vorbereiten ist gar nicht so einfach gewesen. Aber lass uns einfach losstarten. Denn ich habe ja Fernsehen geguckt, was ich ganz selten mache, vor ein paar Wochen. Hab, was ist Wieso eigentlich? Das Wirtschafts am Sonntag oder so?
Ja.
Naja, ich habe Wieso geguckt. Die haben gesagt, die deutsche Wirtschaft ist am Ende, obwohl der DAX ja ein All-Time-High hat. So, für den Normalo wie mich, der gar keinen Plan hat, war das gleich so, hä, ja, echt, na, das stimmt, das macht überhaupt keinen Sinn. Wo ich natürlich schon weiß, dass der MDAX ja eher die Stimmung abbildet, aber ich bringe jetzt wahrscheinlich alles durcheinander. Jetzt kannst du das vielleicht mal kurz aufklären, bevor wir so ins Detail gehen, wie jetzt so, wie es mit Aktien und Krypto und überhaupt steht. Also, weil man hört ja nur aus der Politik hier alles Katastrophe und es wird immer schlimmer und die deutsche Wirtschaft ist am Ende. Was ist denn nun mit der deutschen Wirtschaft?
Was ist die Frage? Was mit der deutschen Wirtschaft ist oder was mit dem DAX ist?
Naja, anscheinend ist es ja, ich meine, der deutsche Aktienindex. Also sollte der ja irgendwie sowas abbilden.
Der DAX bildet die 40 in Anführungszeichen stärksten Unternehmen ab in Deutschland. Aber die deutsche Wirtschaft sind ja nicht 40 Unternehmen, sondern das sind ja deutlich mehr Unternehmen und von Deutschland spricht man ja immer vom sogenannten Mittelstandswirtschaftsland. Das heißt, diese Unternehmen werden da gar nicht abgebildet. Hast ja auch schon gesagt, es gibt dann noch den MDAX, also den DAX mit Unternehmen, die ein weniger stark kapitalisiert sind. Ob die jetzt wirklich dann die Wirtschaft adäquat abbilden, das sei mal dahingefragt. Also prinzipiell gibt es einerseits die Realwirtschaft und die Geldwirtschaft. Und der DAX ist, also das ist jetzt meine Interpretation. Das eine ist das Handeln von Erwartungen und das andere ist das reale Erwirtschaften von Erträgen. Und ich glaube, da ist schon eine gewisse Divergenz dazwischen. Das heißt, eine Gewinnerwartung, die jetzt zum Beispiel in Rekordhochen von einem DAX abgebildet ist, würde nicht unbedingt oder ist nicht eins zu eins das, was wir spüren in der Wirtschaft. Von daher sind das, glaube ich, vielleicht eine Indikation, aber hat eigentlich wirklich nicht viel miteinander zu tun.
Aber dann das heißt doch, dass die Erwartungen doch hoch sind, wenn der DAX immer noch da All-Time-High hat.
Ja, an gewisse Unternehmen und auch noch da kannst du das nicht verallgemeinisieren. Also du kannst sagen, okay, der DAX hat ein Allzeithoch. Das heißt, wir haben 40 Unternehmen, die im Schnitt ein nie dagewesenes Punkteniveau hatten. Aber wenn man jetzt mal guckt, wer treibt denn diese Bewegung? Also, ich weiß nicht, hast du eine Idee, wer jetzt zum Beispiel in diesem Jahr die Top-Performing-Aktie im DAX war oder das Top-Performing-Unternehmen?
Ich muss ja aber überlegen, ob ich überhaupt noch irgendein Unternehmen im DAX kenne. Warte mal, bestimmt irgendwer aus der Rüstungsindustrie. Irgend so ein Stahlhersteller. ThyssenKrupp. Ah nee, warte mal, die waren noch in den Nachrichten wegen irgendwas, was nicht so cool war, ne? Also ein Autohersteller kann es ja auch nicht sein.
Ja. Also, du bist gar nicht schlecht. Also, Punkt 2 wäre das Rheinmetall. Also, Rheinmetall,
Ah,
unser
guck immer an.
größter Rüstungskonzern, hat einen Plus seit Jahresbeginn von über 100%. Der größte Gewinner in diesem Jahr war Siemens Energy. Siemens Energy wurde die letzten Jahre extrem runtergeprügelt, und hat jetzt endlich so diesen Turnaround geschafft, haben jetzt seit Jahresbeginn einen Kursgewinn von über 300%. Also das sind so die Treiber im DAX, aber und das siehst du ja schon ganz deutlich. Es gibt diese paar Gewinner, die das alles ziehen, diese 40 Aktien, und dann gibt es aber auch ganz viele Verlierer. Und das ist einfach nicht ein vollständiges Bild, was du sagen kannst. Das spiegelt jetzt den gesamten Querschnitt und Vielfältigkeit der deutschen Wirtschaft wider. Das ist einfach nicht so.
Aber was glaubst du jetzt persönlich, wenn ich dich so fragen darf, hier ad hoc, wie das jetzt so aussieht in den nächsten Jahren? Also, oder was müsste getan werden, damit das wieder besser wird? Und ich weiß, du sagst immer, na ja, man müsste mehr investieren. Also,
Absolut.
die deutsche Bundesrepublik
Absolut.
ein bisschen. Aber was wird jetzt passieren, wahrscheinlich?
Das weiß ich auch nicht, ich bin ja kein Orakel, aber was die deutsche Wirtschaft, was ihr spürbar abgeht, der eine Teil ist Innovation, es ist ein unglaubliches Vermissen an Innovation vorhanden.
Obwohl doch Berlin hier so ein Startup-Paradies ist.
Ja,
Was
aber wie viele
ist da nicht?
Startups aus Berlin kennst du denn?
Die ganzen rund um Babyartikel. Aber die kommen meistens aus Skandinavien.
Ja, nee, also es ist ein schöner Hype, eine schöne Idee, aber es ist alles nicht, es sind keine Zugpferde dahinter. Und genau, also der erste Punkt ist Innovation und Innovation, und wir waren immer getrieben und sind es immer noch von Chemie, Pharma, von der großen Autoindustrie, von der Stahlindustrie. Das sind jetzt keine Industrien, wo du sagen würdest, da ist jetzt die Zukunft. Also das wird auch weiterhin laufen und es wird auch sehr gut laufen, aber wir machen keine Halbleiterindustrie, sind kein Standort für künstliche Intelligenz, wir sind kein Standort für alternative Energien, wir
Warum
sind
eigentlich nicht? Ich dachte, wir sind in Deutschland hier so gut dabei mit Windkraft und Wasser und was weiß ich,
Ja, also wir haben
Photovoltaik.
ganz gut den so also eine, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, wir haben die Energiewende geschafft, aber wir schaffen den Großteil der Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien. Das ist schon mal sehr positiv. Aber wir sind immer noch Kohlestandort, wir machen immer noch
Habe ich
Atomkraftwerke.
jetzt auf dem Wahlplakat der AfD gelesen. Wir wollen doch da komplett jetzt wieder zurück. Zur Kohle.
Wie meinst du?
Zur Kohle, zurück zur Kohle.
Zurück zur Kohle, ja.
Ich warte ja immer noch drauf, dass ich mich irgendwo, keine Ahnung, hier Bürgermeisterin oder so. Also ich bin jetzt zumindest ja schon in der Gemeindevertretung gelandet. Also es war ja schon, da musste ich ja gewählt werden. Das war ja schon, das ist ja schon mal was. Ich bin schon mit einem Fuß in der Politik. Und wenn ich irgendwann mal Bürgermeisterin werden wollte, habe ich das schon mal berichtet hier im Podcast, was mein Wahlplakat wäre?
Bestimmt.
Klimawandel, Rückbau.
Ja, super.
Damit würde ich die Leute catchen. Ja, gut. Du würdest mich wählen, oder?
Unbedingt.
Obwohl, ja, wahrscheinlich nicht, weil da hätte ich ja gar keine Zeit mehr.
Ja.
Weil meine komplette Freizeit, die ja wirklich eigentlich, also Freizeit habe ich ja sowieso keine mehr. Aber wenn ich Freizeit habe, dann beschäftige ich mich tatsächlich mit meinen Ehrenämtern. Und da geht richtig viel Zeit drauf. Das ist aber dann auch irgendwie was Schönes. Naja, so. Jetzt hier zurück zum Thema. Hey, ich habe echt, ich springe ein bisschen. Ich werde bestimmt besser werden, wenn diese Demenz nachlässt. Also bei mir lässt die auf alle Fälle nach, die wird nicht mehr werden, versprochen. So, jetzt haben wir mal den Überblick von Deutschland. Aber was ist jetzt genau, du hast es ja schon angeschnitten mit dem DAX. Was ist denn passiert? Also wir haben ja ganz viel gesprochen über Bitcoin, Kryptowährung, über ETFs und so weiter. Wir haben alle so ein bisschen ins Bild geholt, wie das ganze System funktioniert für die, die jetzt gar nichts angelegt haben oder sich nicht trauen oder nicht so genau wissen, wie man es machen soll. Haben wir so ein bisschen drüber geredet in den letzten 30 Folgen. Und ja, was ist jetzt passiert? Ich meine, das ist 1,5 Jahre her, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Wie sieht es so aus am Aktienmarkt? Da gab es ja auch einige Rütteleien und wir hatten ja auch, glaube ich, den Podcast mitten in der Corona-Pandemie angefangen, wo ja sowieso alles durcheinander war. Hat sich das jetzt eingependelt oder wie läuft das jetzt?
Ja, also sehr viele Fragen. Also um das mal einzuordnen, Kapitalmärkte, wenn wir hier von Aktienmärkten sprechen, und da unterteilen deutscher Markt, amerikanischer Markt, europäischer Markt, dann kann man sagen, dass 2024 war ein gigantisches Jahr für eigentlich durchweg. Der DAX hat innerhalb von einem Jahr knapp 20% gemacht. Das ist enorm viel, also innerhalb von 3 Jahren 26%, innerhalb vom letzten Jahr allein davon 20%. Da merkt man schon ungefähr, wo wir herkommen. Du hast auch schon gesagt, war auf Rekordniveau. Die Gründe haben wir auch schon ein bisschen diskutiert. Ist jetzt auch nicht so spannend. Also DAX finde ich jetzt eh nicht so geil von daher. Aber wie sieht es in anderen Ländern aus? In Europa aber auch ähnliches Bild. Auch ein sehr solides Jahr im Euro-Stoxx. Und wenn man in die USA rübergeht, der Leitindex, also der Dow, hatten wir eine 15% Jahresperformance. Also es sind überall Top-Werte. Man muss halt immer gucken, was hat das getrieben? Im amerikanischen Markt haben wir natürlich jetzt das erste Mal auch wieder Zinssenkungen gehabt. Also wir hatten ja das Problem mit der Inflation über die letzten Jahre, auch infolge der Corona-Pandemie, dass die Inflation infolge von dem massiven Gelddrucken und den hohen Energiepreisen durch die Decke geschossen ist. Die Zentralbank musste gegensteuern, hat die Leitzinsen entsprechend nach oben geschraubt. Folglich hat das auch negative Kursauswirkungen gehabt. Und jetzt mit den Lockerungen davon, also dass man jetzt erstmal wieder, Inflation beruhigt sich, man kann die Zinsen wieder leicht senken. Das hat natürlich gestützt von der soliden amerikanischen Wirtschaft und soliden Arbeitsmarktzahlen, war das alles sehr positiv für die Zahlen. Und man muss natürlich auch bedenken, in den USA, was ist passiert? Wir hatten diesen riesigen AI-Boom. Also das Thema Nvidia beziehungsweise ChatGPT, das hat enorme, enorme Hoffnungen geweckt bei den Anlegern und natürlich auch vieles, vieles gehypt, was alles, was mit dem ganzen Markt zu tun hatte. Also du guckst mich an wie ein Reh im Wald, deswegen weiß ich jetzt immer nicht, ob das jetzt so spannend ist, was ich erzähle. Aber du hast in den USA auf jeden Fall einerseits makroökonomische Faktoren, das heißt die Leitzinsen beziehungsweise die Inflation, die sich beruhigt, und andererseits eine sehr starke Wirtschaft, unterstützt von Hoffnungen auf ein neues KI-Zeitalter. Das waren, glaube ich, so die wesentlichen Treiber. Dann, wenn man hier auch noch mal ein bisschen tiefer reingeht, dann weiß man auch, okay, die großen Gewinner waren immer noch die Big Tech Aktien. Also es war nicht so, dass die breite Wirtschaft, auch selber wie in Deutschland, also nicht die breite Wirtschaft hat unglaublich viel zugelegt, sondern es waren einzelne Player wie ein Nvidia, wie auch ein Apple, wie auch ein Tesla. Es waren die großen Namen, die hier für Kursgewinne gesorgt haben, während die kleineren jetzt eher durchschnittlich performt haben. Auch beim Thema Trump war es ja auch immer so, dass sie so, oh, Trump super, senkt die Unternehmenssteuern, beziehungsweise senkt die Regulierung, davon profitieren jetzt alle Unternehmen am Aktienmarkt. Das ist auch nicht so. Also seit dem Wahlergebnis, Stand heute, Ende vom Jahr 2024, haben im Schnitt eigentlich mehr Unternehmen an Wert verloren als gewonnen. Es haben lediglich große Unternehmen sehr viel an Wert zugelegt.
Ah, dann müsste es doch theoretisch total einfach sein, wenn man jetzt Anleger ist, zu sagen, ja gut, ich setze auf die Großen und da will ich schon irgendwie nicht Verluste machen in Zukunft. Na gut, das kann man nie sagen. Keiner hat eine Glaskugel, ich weiß, aber ist das nicht schon irgendwie so ein Ding, dass man so sagt, ich meine, ich habe es ja selber am Portfolio gemerkt, so ein paar Sachen, wo man sagt, da kann man vielleicht mal, das ist spannend, vielleicht für die Zukunft, das sind so kleinere Startups, die Potenzial haben, das aber auch die einzigen Sachen sind, wo ich jetzt so sagen würde, also das hätte man sich sparen können und kann eigentlich nur auf die Großen setzen.
Naja, am Ende heißt es immer Streuung. Also je diversifizierter, desto besser. Sowohl das eine ausschließlich als auch das andere macht wahrscheinlich wenig Sinn. Und man kann das nur immer temporär sagen. Wir sind ja immer nur auf kleinen Zeitachsen unterwegs. Aber wenn man jetzt die letzten, du hast gesagt, Corona, also seitdem wir aufgenommen haben, waren die letzten 4 Jahre, war das geprägt, das Aktienumfeld von den großen Playern und nicht von den kleinen. Natürlich kann immer mal so ein kleiner Player wieder hochschießen zu den großen, aber das ist schon ein bisschen so Marx 2.0. Also die Konzentration des Kapitals sieht man in den letzten paar Jahren sehr, sehr deutlich.
Ja. Naja, deswegen ist, finde ich auch irgendwie immer, also wenn man sich jetzt, solange ich mich damit beschäftige, das ist ja noch nicht ganz so lange wie du, kriege ich immer so den Eindruck, oder zumindest habe ich das ja auch vorher schon immer gehört, dass man auf lange Sicht, ich sage jetzt mal so 10, 20 Jahre, eigentlich nur gewinnen kann. Außer es passiert jetzt was ganz Außergewöhnliches.
Ja, die Unterschätzung der großen unwahrscheinlichen Ereignisse.
Aber wenn man jetzt, aber ich sage mal, sein Geld unterm Kopfkissen zu lassen bei der Inflation, die gerade herrscht, ist ja jetzt auch keine Option.
Nein, sicher nicht.
Also irgendwie einen Mittelweg finden. Ach, für den Mittelweg sind wir ja da. Wir können ja in Zukunft, also wir haben eine ganze Menge Themen auf dem Zettel, wo man sich informieren kann oder auch muss. Und da habe ich auch richtig Bock drauf, um die Themen rund um den ganzen Finanzmarkt und wie das ganze System funktioniert, um das zu verstehen und selber zu entscheiden, wie man es vielleicht machen wird. Und da kommen wir auch gleich zu einem ganz, ganz coolen Thema. Julian hat für mich durchgerechnet, wie lange ich noch arbeiten muss, bis ich in Rente gehen kann. Ich als Selbstständige, also solche Sachen, zu denen kommen wir gleich. Aber jetzt will ich noch was ganz Wichtiges wissen, und zwar Kryptowährung, also Bitcoin. Meine Freundin Michaela, mit der will ich übrigens auch Interview machen, hoffentlich bald, weil die ist ja Kanadierin und ich glaube, Amerika, Kanada läuft das ganze System, wie man jetzt auch für die Rente spart und so weiter, noch ganz anders als bei uns, ist super interessant. Und als wir 2020, glaube ich, oder 21 zusammen, 21 kann das sein, wann war Corona? 21.
20.
20, oh, Entschuldigung. Ich schiebe alles auf die stille Demenz. 2020, da waren im März oder im Februar waren wir in Neuseeland und ich habe da so mitten in der Nacht am Rechner gesessen und gesagt, ich muss noch Bitcoin kaufen. Und Michael hat gesagt, du bist total bescheuert, was machst du da, warum? Und jetzt sagt jedes Mal so, ey Mann, ey, hätte ich mich auch damit beschäftigt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier 5 Bitcoin hätte, aber halt ein bisschen. Und ja, damals war das so irgendwie so eine Idee, könnte man mal machen. Und das ist ja in den letzten Jahren einfach komplett, also und gerade jetzt akut, total krass abgegangen. Und da, als wir da immer drüber gesprochen haben, noch vor 2 Jahren, war ich mir auch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das jetzt geht mit den ganzen Regulierungen und über was wir alles gesprochen haben. Wie sieht denn das jetzt gerade aus? Gib mal ein Bitcoin-Update oder ein Krypto-Update.
Krypto-Update. Naja, ich glaube, mit Bitcoin umfasst man schon mal, ohne jetzt hier einen Krypto-Podcast zu starten. Mit Bitcoin kannst du schon mal sehr viel abbilden, um zu verstehen, was hier passiert. Bitcoin ist unsere größte Kryptowährung und Bitcoin zieht alles andere mit sich. Das ist nach wie vor so. Und wenn man sich mal überlegt, wo kommen wir her? Wir haben im Anfang des Jahres hatten wir einen Kurswert von $44.000. Jetzt zum Ende vom Jahr sind wir knapp bei $100.000. Also es ist eine unglaubliche Entwicklung, auch ein unglaublicher Hype, der vor allem in den letzten Monaten passiert ist. Und was sind jetzt hier die wesentlichen Treiber? Das eine ist, dass man Anfang Januar 24 dann schon die ersten Spot-ETFs auf Bitcoin legalisiert, klingt immer so, als würde man Cannabis legalisieren, aber die wurden live geschaltet. Das heißt, sämtliche institutionelle oder auch Privatanleger war auf einmal dieses Tor Kryptowelt geöffnet und konnten dort investieren. Also so ein Hans Wurst, der dir jetzt irgendeine Altersvorsorge verkauft, der kann jetzt theoretisch einen Bitcoin-ETF ins Depot legen. Einfach so mit einem Mausklick. Und wie wir ja schon in anderen Folgen besprochen haben, ist das ja gar nicht so immer so einfach. Du musst dich dann auf einer Kryptobörse in der Regel anmelden, kriegst dann Wallet und lauter solche Geschichten.
Also nicht einfach ist, sich jetzt direkt Bitcoin zu
Richtig,
kaufen.
dass du, und dann mussten irgendwie verwahren, machst das auf der Börse, machst das Cold Storage, all diese Geschichten, die wir schon diskutiert haben, kannst du alles wesentlich einfacher haben, indem du einfach einen ETF hast. Hast du eine andere steuerliche Behandlung und so weiter, aber prinzipiell partizipierst du genauso am Kursgewinn, wie als wenn du dir den Bitcoin in Real holen würdest.
Aber das steuerliche Thema ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Also es ist ja
Absolut
eigentlich
nicht.
eins der Also Argumente, der Hauptargumente für Bitcoin auch. Oder für
Ja,
Krypto, also
weiß
für
nicht, ob es
jeden
das
Fall.
Hauptargument ist, ist ein netter Nebeneffekt auf jeden Fall, ja.
Naja, und es ist irgendwie die Zukunft, zumindest für die, die daran glauben, ist Krypto die Zukunft so. Aber wenn du überlegst, wenn du das irgendwann mal verkaufen willst und dann versteuern musst, das ist ja schon ein Faktor.
Na gut, dann versteuerst du es in Deutschland zu 25% Kapitalerträge mit einem Spot-ETF. Das ist
Naja,
jetzt.
und die 25% zahlst du aber nicht, wenn du den richtigen Bitcoin kaufst.
Dann würdest du gar nichts bezahlen, wenn du es über ein Jahr Haltedauer hättest,
Ja,
ja.
sag ich ja.
Ja, aber das ist jetzt nicht, wenn ich jetzt einen Bitcoin zu $2.000 kaufe und zu $200.000 verkaufe, dann sind mir die 25% jetzt auch nicht so. Also
Ist das so? Warte mal, lass ich mal kurz durchhören. Das sind 180.000, wie 200, 40.000 Euro oder so, die du entweder bezahlen musst oder nicht. Gut, egal. Aber ich wollte nur sagen, für alle, die das damals nicht mitgekriegt haben, diese steuerliche Behandlung von realer Kryptowährung, die ist schon nicht zu vernachlässigen.
Ja, absolut. Aber was hat jetzt, also dieser Spot-ETF, diese Einführung, was hat das bewirkt? Nämlich, du hast auf einmal ganz viele Marktteilnehmer, die jetzt diesen Spot-ETF kaufen. Dann denkst du dir, ja, okay, Spot-ETF, das hat jetzt erstmal nichts mit Bitcoin direkt zu tun. Doch, hat es schon.
Warum heißt es Spot-ETF?
Also es gibt ja immer einfach gesagt, ich will es jetzt gar nicht zu kompliziert machen, aber du könntest ja Spot und Forward oder Future Also du könntest den Termingeld abbilden oder jetzt deinen Spotpreis, also deinen jetzigen Kurs abbilden. Und das gab es halt eben noch nicht. Und Spotpreis ist in dem Fall auch, dass du deinen Spot-ETF mit einem echten Bitcoin hinterlegen musst, also physisch hinterlegen musst. Das heißt, derjenige, der den ETF aufsetzt, der kauft auch in echt wirklich ein Bitcoin, der dann dahinter steht. Und das führt natürlich, dass die zu einem Angebot, zu einer erhöhten Nachfrage nach Bitcoin. Und wie wir wissen, ist die Anzahl der Bitcoins reguliert auf 21 Millionen. Also wir sind jetzt bei, weiß ich nicht, 20 Millionen und
Da waren wir auch schon vor 3 Jahren auch schon.
bitte?
Da waren wir vor 3 Jahren auch schon.
Es dauert ja noch,
Es
weil
schürft sich langsam am Ende.
ja, es dauert auch noch sehr, sehr lange. Also ich glaube, wir müssen jetzt nachgucken. 2100 irgendwas, 50 oder sowas, wann die 21 Millionen voll sind. Es dauert immer, es wird jetzt immer durch das Halving und sowas, wird das ja, ist ja ein Abnehmen, wie so ein abnehmender Grenznutzen. Also es wird jetzt immer schwieriger, zu den 21 Millionen zu kommen. Auf jeden Fall, wenn man sich überlegt, wir hatten jetzt insbesondere dann im letzten Quartal einen unheimlichen Geldzufluss beziehungsweise Nettozuflüsse in diese Bitcoin-Spot-ETFs und insgesamt in 24 waren das rund 36 Milliarden Dollar und man rechnet auch in dem nächsten Jahr mit Werten zwischen 25 und 30 Milliarden. Also man kann sich da vorstellen, was da noch passiert in diesem Markt und das sind gerade eher so, also die Erwartungen sagen, okay, das ist jetzt keine Eintagsfliege, das kann auch noch weiter, also wenn die Nachfrage so anhält, dann ist das natürlich auch sehr, sehr förderlich für den Kurs des Bitcoin. Aber Bitcoin ist immer, kann es nicht oft genug sagen, das ist kein, wer Bitcoin investiert, das ist eine Achterbahnfahrt. Also
Ja, man
jeder,
muss
der.
sich schon überzeugt fühlen, dass man daran glaubt und dann auch
Ja.
lange halten wollen.
Ja, also es ist keine Staatsanleihe, die da mal 2% nachgibt, sondern halt schon mal 15% und das muss man auch erstmal so miterleben und aushalten können.
Ja. Aber wenn du sagst, oder ja, wenn es so aussieht, also ich meine, die Regulierung ist ja so das, wo immer alle sagen, ja, aber wenn das überall verboten wird und dann, was ist dann? Aber solange jetzt die Regulierung, oder zumindest haben wir auch drüber gesprochen, dass Regulierung ja in einem bestimmten Maß, in einem gesunden Maß ja auch total gut ist für einen Bitcoin, weil das ja ihn auch verifiziert und sagt, Bitcoin wird anerkannt und das ist ja, also besser kann es ja nicht laufen eigentlich für einen Bitcoin.
Absolut. Also Regulierung bedeutet immer auch Akzeptanz. Und an Akzeptanz bzw. Regulierung impliziert im meisten Fall auch Vertrauen. Und sobald du ein Vertrauen am Kapitalmarkt hast, dann stehen dir eigentlich, dann hast du eine sehr gute Basis für deinen weiteren Weg.
Aber was könnte jetzt faktisch passieren? Was kann jetzt passieren, damit das ja alles komplett zusammenfällt?
Das Enttäuschen von Erwartungen, wie so oft. Also was ja, das haben wir noch nicht besprochen. Der zweite Punkt ist ja, ist Donald Trump. Bei Donald Trump und Elon Musk haben wir ja gesagt, okay, wie kann man das sagen? Die Krypto-Lobby ist sehr nahe am Weißen Haus. Also du hast sehr viele Fürsprecher am Weißen Haus, an der Aufsicht etc. Sehr viele Leute positioniert, die natürlich jetzt auch für die Teilnehmer im Kryptomarkt auch werben und dementsprechend halt auch, ich will nicht sagen lockere Regeln einführen, aber zumindest das alles ein bisschen entspannter machen und so für Regeln sorgen, die jetzt nicht super streng sind und wo man nicht jetzt unter jeden Fingernagel guckt, was hier los ist. Und der zweite Punkt ist natürlich neben der aufsichtsrechtlichen, dass Donald Trump versucht, Bitcoin als Reserve zu halten. Also du würdest ja sagen, normalerweise hast du Gold als Federal Reserve. Aber wenn, das könnte man natürlich jetzt auch auf den Bitcoin beziehen. Und da gab es dann auch schon einen Gesetzesentwurf, der sagt, okay, die USA können jetzt 200.000 Bitcoin pro Jahr über 5 Jahre kaufen und als Staatsreserve halten. Und das sind natürlich gigantische Zahlen. Also
So viel gibt's doch gar nicht mehr.
ja, doch, also es gibt ja 20 Millionen. Also du kannst die ja kaufen am Markt.
Ach so, die sind geschürft, aber also ich bin jetzt immer davon ausgegangen, die sind auch verkauft.
Ja, aber es gibt ja ein Handelsvolumen.
Ja, aber wenn du 200.000 kaufen willst, die müssen ja erstmal an irgendeiner Börse da sein.
Ja, klar, natürlich. Aber es werden aber auch weiterhin welche geschürft. Also wir sind ja noch nicht bei 21 Millionen. Aber das sind gigantische Zahlen, von denen man da spricht. Und das kann aber auch schnell umdrehen. Also Jerome Powell, also der Chef der US-Notenbank, hat auch gleich gesagt in der letzten Notenbanksitzung, so quasi, ey, kommt mal runter. Wir haben hier einen ganz klaren Act, den Federal Reserve Act, der sagt, wir können nur in sicheren Papieren investieren und in Bitcoin gehört das sicherlich nicht dazu. Also das wird nicht passieren unter meiner Aufsicht. Und deswegen muss man da auch sehr, sehr vorsichtig
Aber
sein.
nur wenn die jetzt sagen, die machen das nicht, heißt das ja nicht direkt, der Bitcoin verliert jetzt.
Nein, 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 das nicht. Also ich will nur sagen, es sind so zwei Treiber. Das eine ist halt wirklich diese Akzeptanz durch ein Bitcoin-ETF, das ist ein klarer Treiber. Dann hat der Bitcoin an sich immer auch so technische Zyklen, wo er eben positiver ist oder positiv performt und eher weniger stark performt. Und dann gibt es halt auch noch dieses politische Drumherum und Donald Trump und Elon Musk, wo man sagen könnte, okay, das könnte jetzt wirklich voll durchsteigen. Und was natürlich auch nicht mehr so ist, dass wir hatten in der Vergangenheit der Kryptomarkt war ja extrem durchgerüttelt von negativen News. Also die FTX-Börse, die da kaputt gegangen ist. All diese Sachen waren natürlich nicht sehr vertrauensfördernd. Und das hat sich so ein bisschen jetzt alles so ausgewaschen, was nichts direkt mit Bitcoin zu tun hat, aber um die Branche drumherum. Und diese Branche an sich, die stabilisiert sich extrem. Es wird alles ein bisschen vertrauensvoller, so ein bisschen diese schwarzen Schafe verschwinden langsam und das steigert auch das Vertrauen.
Ja. Naja, schön, dass wir dabei sind.
Ja, sehr schön, ja.
Aber wer sich jetzt noch überlegt, einzusteigen, also ja, ist natürlich eine teure Angelegenheit. Also, je nachdem, wie viel Bitcoin man haben möchte. Also ein ganzer ist, glaube ich, bisschen krass gerade. Naja, also, das zu Krypto. Ihr könnt uns natürlich auch immer noch weiterhin E-Mails schreiben. Mein E-Mail-Postfach, ich wurde schon mehrfach von Gmail angeschrieben, ob ich das nicht jetzt löschen will, weil das nicht mehr aktiv ist. schotterwege@gmail.com. Da gerne Fragen. Auch zum Elterngeld. Ich würde ja gerne nochmal über Elterngeld reden, aber für uns ist das jetzt ja eigentlich erstmal gegessen. Und fanden jetzt die Elternzeit cooler wie das Elterngeld. Und ja, das aber auf alle Fälle auch zu Krypto und überhaupt. Der schreibt uns einfach oder sagt uns, wie er es findet. Vor allem gerne Komplimente auch über den Sound. Um den sich Julian jetzt kümmert. Der sitzt hier nämlich mit zwei, drei Monitoren und hier voll ausgestattet. Ich habe hier nur den Praktikantensitz an der Seite und hoffe, dass alles läuft. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich gerade schon angesprochen habe. Es war ja nämlich tatsächlich so, dass ich mir also ernsthafte Sorgen mache, ob ich weiterhin Geld verdienen kann, weil mein Job ja auch sehr, ich sage ich mal, viel zu tun hat mit meiner Fitness und meinem Körper und ich muss da vollen Einsatz geben und viel unterwegs sein und reisen und so. Selbstständigkeit muss ja nicht immer heißen, dass man selber so viel aktiv ist. Kann man ja auch viel von zu Hause machen, aber für mich heißt das schon eher Aktivität und das ist ja natürlich mit Kind irgendwie schwierig. Und wir haben das ganz gut gemacht dieses Jahr, aber ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Und da fragt man sich ja schon und natürlich auch die Partner sagen sich dann irgendwann, ja gut, wir finden ja toll, was du machst, aber wir bräuchten ein bisschen mehr von dir und ist eine interessante Zeit gerade. Und mich hat das total beschäftigt. Auch so diese Rolle zwischen Frauen und Männern. Und ja, habe ich ja vorhin schon angesprochen. Da kommen wir noch dazu und vor allen Dingen in den Interviews. Aber was ich spannend fand, Julian, vielleicht hat er es auch gemacht, um mich zu beruhigen so ein bisschen, hat durchgerechnet. Mit einer, wie er sagt, ganz einfachen Rechnung, die er uns gleich präsentieren wird. Die man in den ersten drei BWL-Stunden lernt, wenn man das studiert. Wann ich in Rente gehen könnte und wie viel ich bis dahin noch verdienen muss jährlich. Und das hat mich ganz schön beruhigt, wo ich dachte, ah, oh, das ist aber schön. Ja, also da habe ich jetzt eigentlich fühle ich mich jetzt besser. Und Independent Wealthy hast du es genannt, ne?
Ja.
Das würden wir jetzt gerne alle hören, wie du das berechnet hast und wie das vielleicht jeder für sich zu Hause machen kann und ob es wirklich wahr ist, dass ich nur noch 10 Jahre arbeiten muss.
Naja, also das ist ja, es gibt ja nicht die Rechnung, die da sagt, so viel musst du jetzt arbeiten und dann ist hier Feierabend. Also es ist ja alles unter, eine Modellrechnung. Und ein Modell ist ja immer eine sehr abgespeckte Version der Wirklichkeit und Annahmen basiert. Und die Annahmen können sich jederzeit, so wie das echte Leben, auch ändern. Von daher kann es auch sein, dass du noch sehr, sehr viel und sehr hart arbeiten musst.
Nein! Nicht. Ja, aber diese trotzdem, so prinzipiell das einmal durchrechnen, das finde ich schon ziemlich cool. Und das kann ja jeder mal machen, wenn du das mal präsentieren würdest, wie das geht.
Und was soll ich jetzt dazu erzählen?
Na, wie das geht.
Ja. Ja, okay. Naja, also... Also es ist, wie gesagt, da gehören schon ein paar mehr Gedankengänge dazu. Aber
also nur so eine Abkürzung.
Eine ganz abgespeckte Version ist wirklich, dass man mit dem Zeitwert des Geldes einfach mal ein paar einfache Rechnungen macht. Nämlich in der ersten Rechnung, wie lange ist deine, sich einfach mal fragt, zum paar Posten abstecken, das ist vielleicht eine ganz gute Übung. Das ist vielleicht das Klären der Annahmen. So würde man eigentlich immer anfangen. Das würde heißen, wie lange würdest du jetzt rechnen, dass du noch arbeitest? Das heißt, du musst dich fragen, wie alt bist du und wie lange möchtest du noch arbeiten? Das ist deine Erwerbszeit. Und dann kannst du dir überlegen, wie viel Geld möchte ich denn in dieser
Erwerbszeit? Du hast entschieden, dass ich nur noch 10 Jahre arbeite.
Nein, ich habe gesagt, wenn du 10 Jahre sehr gut arbeitest, dann kannst du deine Erwerbszeit verkürzt. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Und dann kannst du dir sagen, okay, am Ende der Erwerbszeit brauche ich den Betrag X. Und das ist eigentlich dann zu diesem Betrag X, wie viel brauche ich denn, um ab diesem Ende der Erwerbszeit, also in meiner Rentenzeit, den Betrag Y jeden Monat entnehmen zu können, um dann am Ende, wenn ich sterbe, das ist dann der weitere
Z.
Nee, das ist ja kein Betrag, aber der Zeitpunkt, an
Doch,
dem
Z
ich...
Doch, Z ist null. Z ist null.
Z ist null.
Na, du gibst dein Geld aus, am Ende ist nichts mehr da.
Ach so, ja, okay. Nee, aber ich meinte dein Todesalter. Ja. Also du musst deine Erwerbszeit berechnen und deine Rentenzeit. Und dann wirst du wissen, musst du eine Annahmen treffen, wie viel möchtest du denn im Monat, monatlich in deiner Rentenzeit zur Verfügung haben und wie viel möchtest du in der Erwerbszeit, wie viel kannst du dort einsteuern. Und dann rechnest du das und rechnest im ersten Schritt, okay, wenn ich jetzt in meiner Rentenzeit jeden Monat 2500 Euro entnehmen möchte, dann brauche ich zu Beginn meiner Rentenzeit den Betrag Y. Und dann musst du dir überlegen, wie komme ich denn in meiner Erwerbszeit auf diesen Betrag Y?
Ja, dann hast du doch Inflation und natürlich bleibt das Geld ja angelegt zu einem bestimmten Prozentsatz.
Richtig, und der Zinssatz ist natürlich auch eine ganz entscheidende Annahme.
Und das sind wahrscheinlich die Sachen, die jetzt so ein bisschen das
enorm beeinflussen. Also so diese Zinssensitivität ist enorm. Aber wenn man diese Rechnung mal macht, dann wird man relativ schnell feststellen, dass ein paar Basispunkte sehr viel Geld ausmachen, weil wir Menschen nun mal nicht exponentiell denken können und wir können vor allem nicht über lange Zeit denken. Also das sind jetzt zwei Komponenten. Einerseits exponentielles Denken und zweitens über einen längeren Zeitraum exponentiell denken. Und das kriegt der Kopf überhaupt nicht gebacken. Deswegen ist man da immer wieder überrascht, was da rauskommt.
Stimmt, du hast dann ja deine Kurve über meine gelegt oder zumindest verglichen. Also wie lange wir einsparen, wie viel wir einsparen und wie viel wir dann rausnehmen und wie schnell das geht. Und hast dann so gesagt, oh, das ist ja irgendwie interessant. Also ich meine, du hast ja ein ganz anderes Einkommensmodell wie ich.
Ganz anderes Einkommensmodell, ja, richtig. Und ich habe auch noch eine gesetzliche Rente. Das macht natürlich... Das reduziert natürlich den Betrag, wenn die gesetzliche Rente, wenn ich die noch irgendwann beziehen darf, reduziert natürlich den Betrag, den ich in meiner Rentenzeit entnehmen muss, enorm. Und das sind riesige Summen. Also der Barwert, sagt man ja, also wie viel, also der Wert von meinem Rentenpaket, das ist gigantisch. Und das sich auch mal auszurechnen, was das eigentlich heißt für jeden Bürger, das sind unvorstellbare Summen.
Aber wenn man das jetzt mal so durchrechnet, hast du ja sicherlich mal gemacht. Also die eine Seite, die ich kenne, ist ja, ich zahle ein, ich bin selbstständig, ich habe Summe X im Monat, ich spare das an, irgendwann habe ich da Renteneintrittssumme und dann nehme ich da raus und das Geld bleibt aber angelegt. Und wie ist es jetzt mit der gesetzlichen Rente, wenn du überlegst, du hast ja auch einen monatlichen Beitrag, so, wenn du diesen monatlichen Beitrag nehmen würdest und den, so wie er ist, selber anlegen würdest du dann auf dasselbe Rentenniveau kommen, also wo du gerade sagst, sind gigantische Summen oder gigantische...
Ach so, ja, natürlich. Das ist egal. Ja.
Also es ist keine Raketenwissenschaft, wie jetzt irgendwie die Renten...
Nee, das unser Oh, es ist ja ein
Ja,
Umlageverfahren.
das ist ganz anders, ich weiß schon,
Ja.
aber trotzdem hast du als Rentenempfänger am Ende, du kriegst einfach das Geld und meine Eltern und
Ja.
alle Älteren, die sich jetzt nicht so wahnsinnig damit auskennen, sind ja der Meinung, die kriegen ihr eingezahltes Geld ausgezahlt. So fühlt sich's ja an. Also es fühlt sich so an, die sagen immer, ich habe mein ganzes Leben
Ach so,
eingezahlt.
naja, das hat damit nichts zu tun, ja.
Nee, ich weiß, dass es ganz anders funktioniert, aber so fühlt sich's ja an. Ich als Selbstständige zahle das ein und mein Geld kriege ich, also sozusagen, es sind ja alles nur Zahlen am Ende. Aber das, was ich eingezahlt habe, das kriege ich auch wieder raus mit natürlich ein bisschen Zinsen.
Also in gewisser Weise, ja, fühlt sich so an, weil du natürlich, daraus leitet sich ja ein Rentenanspruch ab, ein gesetzlicher. Also das meint man wahrscheinlich dann damit,
Ja, genau.
aber.
Und ich wollte jetzt einfach wissen, ob dieser gesetzliche Rentenanspruch, also die gesetzliche Rente, ob das genau, ob man das gleich berechnen könnte oder ob, wenn du jetzt das Geld nehmen würdest, selbstständig arbeiten würdest und das anlegen würdest, ob du dann am Ende genauso viel rauskriegen würdest oder mehr oder weniger.
Wahrscheinlich, also je nach Cleverness, wie du es anlegst, aber ich hätte gesagt, mindestens das Gleiche.
Weil die Rente, die gesetzliche, wird ja auch der Inflation angepasst.
Ja,
Es ist
aber.
ja, irgendwie kriegen die ja jedes Jahr eine Rentenerhöhung. Müssen sie ja, weil ja die Inflation
Ja.
gleichbleibend ist.
Ja.
Ungefähr.
Ja, aber es ist wie gesagt ein anderes System und also ich glaube, ein. Wie soll ich sagen? Also die Risikobereitschaft, es selber anzulegen, beziehungsweise wir wissen, ist Rendite gekoppelt mit Risiko. Dann, also das, wenn alles halbwegs normal läufst du besser, wenn du es am Kapitalmarkt anlegst, als wie in einem Umlageverfahren. Das
Okay,
ist ja.
jetzt wollte ich nämlich, ich dachte nämlich, du sagst das andersrum.
Nee.
Da bin ich aber beruhigt.
Nee, das Einzige ist halt wirklich, das sind ja noch andere Komponenten, wenn du sagst, du. Weiß ich nicht, gehst halt mit, angenommen, du kannst mit 65 oder jetzt 67 in Rente gehen und lebst dann bis 120, dann ist das natürlich was anderes. Also dann, du kriegst ja dann einfach Rente, bis du stirbst. Also die zeitliche Komponente ist halt einfach gigantisch. Die kannst du natürlich nicht ersetzen durch eine private Rentenvorsorge. Das geht natürlich nicht, aber das ist auch ein Sonderfall.
Ja, aber dann ist ja wieder das Ding. Also ich glaube, man möchte ja auch einfach gucken, dass man vielleicht eine Immobilie hat, so, dass man zumindest irgendwo wohnen kann. Ist klar, wenn du jetzt für dein Leben lang Miete bezahlen musst, dann ist das wahrscheinlich schwierig. Und wenn du ins Seniorenheim musst, ja sowieso. Aber gut, das sind jetzt nicht die Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Aber mir hat es einfach total geholfen, diese Rechnung da mal zu sehen und einfach so ein bisschen einschätzen zu können, wie viel muss ich sparen und das kann einen ja auch beruhigen oder auch beunruhigen, wie auch immer, wie viel muss ich verdienen? Weil ich finde immer dieses, ich will so viel verdienen wie möglich, weil ich will es so sicher haben wie möglich. Also das funktioniert für mich de facto nicht mehr, weil ich brauche wirklich eine Zahl, wo ich weiß, das ist das, was ich verdienen muss, damit das alles für mich aufgeht. Und den Rest der Zeit will ich einfach die Zeit gebrauchen, weil ich brauche die Zeit gerade. Und wenn man immer nur daran denkt, ich muss so viel wie möglich verdienen, dann ja, kommt man mit der Zeit einfach nicht mehr hin. So.
Ja. Nee, aber ich glaube, es ist einfach mal diese paar Eckpfeiler mal kurz setzen, mal gucken, wann möchte ich denn in Rente gehen, was ist denn meine Lebenserwartung, klingt jetzt makaber, aber einfach mal so durchrechnen, wie viel brauche ich denn wirklich im Monat und dann wirklich mal die Rechnung machen, weil, wie gesagt, exponentiell denken beziehungsweise über lange Zeiträume, das können wir im Kopf nicht verarbeiten, deswegen
Ja,
einfach
aber
mal
was du
durchrechnen.
gemacht hast, was wahrscheinlich die meisten nicht können, inklusive mir, ist ja noch dann diese Prozente damit einrechnen, die Rendite.
Ja, meine ich ja, das ist ja dann das exponentielle
Ja,
Ding, ne?
aber das Exponentielle ist ja das, was ihr im Studium lernt und was der Normalo nicht weiß.
Ja, aber das lernst du auch im Mathe-Leistungskurs. Also das ist jetzt
Ich
irgendwie
kann mich
nicht.
an, ich war gut in Mathe, ich habe eine 1 im Abi, ich kann mich an nichts mehr erinnern.
Ne, ich mach mal ein Beispiel. Also, nur um mal so ein Gefühl zu kriegen. Angenommen, du bist heute 30 Jahre alt und willst mit 60 in Rente gehen. Und dann sagst du lebst noch 20 Jahre, also bis 80. Und du sagst, du wirst monatlich dann immer 2000 Euro entnehmen. Du hast heute ein Vermögen von 50.000 Euro. Und jetzt unterstellen wir mal, dass du immer 5% im Durchschnitt verzinst bekommst. Das ist jetzt okay. Also, das ist, ich glaube, realistisch. Also, wenn wir uns vorhin noch gesagt haben, der DAX hat irgendwie über 20% gemacht in einem Jahr. Ich glaube, 5% ist okay. So, und dann hast du die 50%, die 50.000 Euro heute. Und, willst jetzt wissen, wie viel muss ich denn jetzt wirklich in meiner Erwerbszeit monatlich zurücklegen, dass ich in 30 Jahren, also mit 60 Jahren in Rente gehen kann und dann meine 2000 Euro entnehmen kann, bis ich sterbe, bis ich 80 bin. Und was glaubst du, wie viel Euro musst du monatlich in deinen 30 Jahren Erwerbszeit noch zurücklegen?
Boah, warte mal, 20. Oh, nee, das ist mir jetzt.
Okay, es sind 96 Euro
Pro Monat.
pro Monat, ja. Also es ist nicht viel.
Nee. Na
Also,
krass.
das ist nicht viel. Also du kannst aus den 50.000 Euro über 30 Jahre mit 96 Euro pro Monat bis zu deinem Renteneintritt über 300.000 Euro machen.
Ja, aber nur wenn du es halt so anlegst, dass du auch 5% kriegst.
Im Durchschnitt, ja, pro Jahr.
Ah, also das ist eben das Ding. Ich weiß es einfach von vielen, die sagen, ja, die sparen das und die haben das auf dem Sparbuch liegen und das ist halt echt das Schwierige. Und wenn du dann irgendwo hingehst und ich sag jetzt keine Namen, Banken und so, die rechnen dir das dann genau so vor, wie du das jetzt gerade gerechnet hast. Ich kenne das ja, also wurde mir schon oft vorgerechnet. Was die aber nicht mit einberechnen, ist die ganzen Ausgabeaufschläge und wie heißt es nochmal, laufenden Kosten, Verwaltungskosten, die alle von diesen Renditeprozenten abgehen und sowas finde ich immer, ach, ich finde das richtig, ich kriege da immer richtig Wut, wenn ich so denke, boah, also es wäre so einfach, aber man traut sich nicht und man vertraut lieber irgendjemand anders, der es macht. Und ist aber am Ende, also wenn man das ausrechnen würde, was das eigentlich kostet, dass das jemand für einen verwaltet, das ist schon brutal.
Gegenfrage, wenn du jetzt nicht 5% kriegst, sondern nur 3% pro Jahr, was glaubst du, wie viel musst du dann monatlich zurücklegen?
150.
Nee, 408.
Was?
Ja, ist krass.
Aber siehst du, das meine ich. Das sind 2% Unterschied, ne?
Ist
Und
gigantisch.
2% ist, was man ungefähr so bezahlt
Mindestens, mindestens,
für laufende Kosten.
mindestens.
Mindestens, ja. Zweieinhalb,
Also
meist drei.
bei den etablierten, ich will jetzt keine Namen nennen, aber du weißt
Ja,
schon, dann,
da
ja.
wissen ja alle. Also, das ist halt krass, ne? Also, ob du 450 Euro im Monat oder, also sage ich mal, 450 oder 100 Euro bezahlst, macht einen Unterschied, wenn du einzahlst, wenn du das jetzt selber verwaltest, dein Geld und nicht jemand das machen lässt, also eine große Institution. Es gibt ja auch noch private Vermögensberater. Ich weiß nicht, wie die so arbeiten, aber ich meine, im Prinzip wollen die ja alle von irgendwas leben und das macht so viel Unterschied. Das ist schon krass. Naja, du guckst hier auf die Technik, was ist los? Alles gut?
Na, ich habe dir ja mein uralt iPad gegeben und wollte mal gucken, ob wie viel Akku da noch drauf
Ja, da ist
ist.
noch Akku, das sieht alles
Weil ich
super
hatte,
aus.
also ich habe das iPad, also es lebt quasi nur für den Podcast.
Ja, ich habe auch ein iPad, das lebt eigentlich nur für Fahrtechnikkurse, dass ich den Leuten zeigen kann, ob die richtig auf dem Rad sitzen oder nicht. Ich weiß gar nicht, wo das eigentlich ist. Das wurde auch erst irgendwie 20 Mal verwendet. Vielleicht können wir es auch nochmal rauskramen.
Nein, das iPad lag schon auf dem Balkon 2 Wochen, weil ich es vergessen habe, vorm Urlaub reinzuräumen.
Naja, dann mach doch sein Ding. Da kommen wir gleich auch noch dazu. Also ich will ja keine Rubriken machen, aber ein paar Sachen habe ich ja. Wie lange machen wir eigentlich schon? Kann ich noch ein bisschen machen oder soll ich vielleicht schon langsam zum Ende kommen? Weil ich habe natürlich noch was auf dem Zettel, was cool ist.
Ist dein Podcast, du kannst so viel erzählen, wie du willst.
Mein Podcast.
Ja.
Ja, das finde ich ja jetzt mal spannend. Du wolltest doch weitermachen.
Nee, ich wollte nur den Ton machen.
Ach
Also
so,
wir werden auch.
du bist eigentlich nur der Tontechniker. Das ist mein Podcast. Du gibst den Ton, du machst den Ton und die Informationen. Ich fülle einfach nur die Lücken.
Das ist das Problem. Also komme dann trotzdem in den Informationsstrudel rein und muss mich dann trotzdem mit irgendwie ein paar Sachen.
Ja, am Anfang ich finde das nämlich mega schwierig. Am Anfang guckst du nämlich wie ein Reh. Wie hast du vorhin gesagt? Du guckst mich an wie ein Reh im Wald.
Ja.
Am Anfang guckst du nämlich so und ich denke mir so, ich hätte ja total viele Entertaining-Sachen auf Lager, aber ich denke mir so, du denkst, was labert die für eine Grütze? Kein Mensch kann sich's
Doch, mach
anhören.
das, ich mach nur den Ton.
Ja, also ich habe mir wirklich viele Sachen überlegt. Ich habe wirklich richtig Rededrang und richtig viele Sachen, die ich teilen möchte. Trotzdem denke ich, wir sind jetzt schon, ich weiß nicht, wir müssen auf die Uhr gucken, wir haben ja auch noch ein Kind irgendwo.
Wo ist das?
Wo ist das eigentlich? Wo ist das? Wo hast du das hingebracht? Das ist auch eine Sache, die ich beobachtet habe, wo ich mir denke, wie machen das die Leute? Man kennt ja so ein paar Bekannte, nee, Bekannte nicht. Wie nennt man denn diese Leute? Diese Berühmten, wo man weiß, die haben Kinder. Eins, zwei, drei, vier Kinder meinetwegen. Heidi Klum zum Beispiel. Wie viele Kinder hat die? Vier? Keine Ahnung. Mit
Kann
denen haben wir ja
sein,
viel zu tun, weil wir ja Cowlitz Hills manchmal hören. Wir dürfen ja hier auch Podcast-Werbung machen. Das ist uns ja völlig egal.
also mein Ziel ist, einen besseren Ton als Tom Kaulitz sagen.
Genau, wir haben nämlich immer unseren Ton mit Kaulitz-Hills nicht, der heißt ja, wie heißt der denn?
Tom Kaulitz-Hills.
Heißt der, nee, der heißt nicht Kaulitz-Hills.
Klar.
Nein, nein, sehr, doch, heißt der Kaulitz-Hills. Ich dachte, die Netflix-Serie heißt.
Der heißt Kaulitz.
Tempo ist ja egal. Auf alle Fälle hätte ich auch nie gedacht, dass ich mir das anhören werde, aber die machen das wirklich gut und die haben einen perfekten Ton und an dem Ton haben wir uns jetzt orientiert. Ich wollte jetzt nur sagen, Heidi Klum. Also nicht, dass alle denken, ich wäre jetzt totaler, obwohl eigentlich bin ich schon Germany's Next Topmodel-Fan. Wann fängt denn das wieder an? Müsste bald soweit sein. Mhm. Da denkt man sich mal, wie macht die das denn alles, was die macht, wenn die so viele Kinder hat? Und die macht das ja auch schon immer so. Und ich kenne auch ein paar andere Influencer und was weiß ich, die ich mir so reinziehe, wo ich denke, was machen die mit ihren Kindern? Aber Fakt ist, die haben einfach viele Kindermädchen und geben die Kinder oft ab. Und du kannst nicht die Kinder immer betreuen und trotzdem so dein Selbstständigkeitsding machen. Das ist auf alle Fälle Fakt. Und wenn wir keine Omas hätten, dann wären wir auch am Arsch. Also genau, wir müssen gleich mal wieder zum Kind. Wie viel Zeit haben wir noch? Weil ich habe wirklich tolle Sachen noch, aber vielleicht müssen wir die für die nächste Folge schieben. Du hast doch die Technik am Start.
Mir ist das egal.
Du sag mir doch jetzt einfach, wie lange wir schon aufnehmen.
Ich habe nicht geguckt.
Oh, okay. Ich mach's jetzt einfach so. Das ganze Thema Männer versus Frauen. Und wie viel Paare jetzt mehr über Geld sprechen müssen, das kommt in der nächsten Folge, weil das ist für mich auch ein sehr wichtiges Thema und das wollen wir schön ausbauen. Habe aber noch ein paar Soft-Themen. Und zwar möchte ich euch was fragen da draußen. Wir haben nämlich ein ganz wichtiges Anliegen. Ich möchte unbedingt, sobald es geht, ins Wellness-Hotel. Julian dreht bestimmt gleich die Augen. Wir sind nämlich richtige, also Hotel. Wie kann man es nennen? Also,
Ja, wir haben uns unser Kind sehr gern.
Was?
Wir haben unser Kind sehr gern, sag ich.
Ja, natürlich. Hä, wie kommst du jetzt da drauf?
Naja, passt schon.
Natürlich haben wir unser Kind gern. Was ist das für eine Frage? Aber das werde ich auch nächste Folge nochmal ausführen. Dieses, dass man da nicht drüber reden darf, dass es auch mal anstrengend ist. Aber okay. Power-Mutter. Power-Vater. Nee, ich will ins Wellness-Hotel, weil ich einfach mal ins Wellness-Hotel will. Und wir sind richtige Hotelschrecken. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Weil wir, also es gibt eigentlich fast kein Hotel auf dieser Welt, in dem wir bis jetzt waren. Wir waren in vielen Hotels, also nicht nur zusammen, auch einzeln, auch bevor wir uns kannten. Also ich kenne vielleicht zwei Hotels oder drei höchstens, wo ich jetzt sagen würde, die sind geil. Und es ist echt schwierig.
Welche?
Also eins, da kann ich mich mehr dran erinnern, das war irgendwo auf Malle. Da war ich mit den Gravity Girls damals, irgendwie 2011. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe wirklich gedacht, das ist unnormal. Wo sind wir?
Mit den Gravity Girls?
Mit dem Graffiti Girls, ja. Mein Track-Team. Und dann die Bleiche, aber also da war ich, als ich 18 war, das ist jetzt, warte mal, das ist über 20 Jahre her, fand ich die Bleiche mega geil. Da haben wir übrigens Bewertungen gelesen, wir wollten nämlich in die Bleiche wieder gehen, da kostet aber eine Nacht mindestens 260 Euro pro Person. Also da fragt man sich schon, wie geil kann das sein? Da haben wir bei Booking die Bewertungen gelesen. Was hatte der eine geschrieben? Warte mal. Ich hab's mir irgendwo notiert. Er hat der Bleiche nur 2 Sterne gegeben oder so, weil das WLAN, also ich weiß noch, das war schon damals so, da haben die gesagt, die machen hier das WLAN aus wegen den Strahlen und so. Und WLAN gibt's dann nur in der Lobby oder was? Und er wollte dann halt, dass das WLAN auch auf seinem Zimmer ist und hat dann nach einem Repetier gefragt. Und gab's das dann am Ende oder nicht? Hat er eins bekommen?
Ein Repetier? Weiß nicht, ich repetiere mal aus.
Ja, das ist halt das Ding. Die Leute, die in solche Hotels gehen, ich weiß halt nicht, ob man mit denen dann auch irgendwie was zu tun haben will am Ende. Also das ist so ein bisschen was zu finden, was so teuer ist, dass es dann auch geil ist, aber halt nicht überteuert, dass die Snobs dahin gehen. Das ist halt so die Kunst. Und ich weiß, dass du jetzt gleich sagen wirst, dass das Gradonna in Osttirol dein Heaven ist.
Da wurde übrigens auch noch so ein Film gedreht. Wie hieß er denn? Na, der Vorname, der jetzt irgendwie, der Nachname, was auch immer.
Ja, der Nickname, keine Ahnung, wie das heißt.
Nickname vielleicht.
Aber der, da übrigens, aus diesem Tal kommt auch Fabio Wippmer aus Bingo.
Tatsächlich, aus Karls, ja.
Gleich daneben. Also ja, wir waren da einmal, ich fand das auch sehr schön, muss ich sagen. Obwohl das so ein Riesending ist, so Riesenhotels
sind ja auch
so
mein Ding. Und es ist auch super neureich, also das ist schon speziell.
Deswegen wollen wir vielleicht Tipps, also wenn ihr was habt, also ich würde wirklich gerne in so ein schönes Wellnesshotel, aber bitte nicht in den Alpen. Das ist mir zu weit weg. Oh, wir haben ja immer noch ein Kind, das wir nicht so lange hier bei Oma lassen wollen. Und deswegen gerne irgendwas in Mittel- bis Ostdeutschland. Oder vielleicht sogar im Spreewald, aber nicht die Bleiche, weil die kein Repetier haben und ich liebe ja Tiere.
Ich weiß nicht, ob das die Leute verstanden haben, dass sie einen Repeater wollten.
So, falls ich es nicht verstanden habe, die wollten einen Repeater. Okay, also gerne Wellness-Tipps, ist mir wichtig. Und dann will ich noch das haben wir wirklich immer gemacht, hat mir immer Spaß gemacht, möchte ich weiterführen. Passt auch zu unserem Podcast, die Investition des Jahres. Wir haben ja Jahresende jetzt, die Investition des Jahres. Und ich gebe dir schon mal was vor, weil Julian verdreht schon die Augen, weil er denkt sich so, oh, warte, was habe ich gekauft dieses Jahr? Julian hat auf alle Fälle eine Klamotten. Jetzt guckt er sich um in seinem Zimmer. Ja, du hast einige Gitarren gekauft. Du hast auf alle Fälle eine Hosenmarke gefunden oder Klamottenmarke, die genau dein Ding ist, was ich ja immer noch suche. Also ich bin ja Hosenhasser, ich hasse es. Also ich finde, Hosen kaufen ist wirklich das Allerschlimmste und überhaupt Klamotten kaufen. Ich habe richtig Probleme damit oder Schuhe oder alles. Also Geld ausgeben finde ich richtig schwierig. Und du hast eine Marke gefunden, die, du kannst ja gerne mal Werbung machen. Also du hast ja alles gekauft, alles bezahlt, darfst du Werbung machen und dann darfst du auch deine Story erzählen, als du deine Hose gesucht hast.
Nee, die musst du erzählen, weil ich bin ja nicht zum Entertainment hier, ich mache nur den Ton.
Ja, wie heißt denn die Marke?
Also man muss dazu sagen, wenn man was Neues sucht und was Beständiges, dann einfach die Klamotten anziehen, die man mit 16 schon anhatte. Und das ist
Karhart. Hast du für dich entdeckt?
Na fast, also es ist Real, heißt das.
Real?
A Real Clothing.
Ich dachte Real.
Nee, Real.
Aber Real gibt es nämlich auch, da gibt es so Flipflops von oder so.
Ja, kann sein. Nee, das ist er weiß gar nicht. Also mit R-E-E geschrieben und glaub doppelt.
R-E-E-L.
Naja. Und die haben ganz tolle Hosen.
Die haben ganz tollen Gummibund.
Mit Gummibund, also wo es immer genau die richtige Zuggröße hat am Bauch. Das ist super.
Also ich bin auch ganz neidisch auf die. Die sehen mega aus, aber die haben nur Männerklamotten.
Ah, okay.
Also glaube ich.
Guck doch
mal. Mal reingucken.
Ja.
Ja, auf alle Fälle hatte Julian da einige Hosen geshoppt und auch Oberteile und so und immer mal wieder bestellt. Und eines Morgens ist ja total panisch. Das ist aber auch so ein Tick von dir, dass wenn du irgendwas nicht findest, also das habe ich auch, aber du hast es extrem. Wenn irgendwas nicht funktioniert oder du irgendwas nicht findest oder im Moment irgendwas nicht
funktioniert. Sind erstmal alle anderen schuld?
Na, das ist erstmal egal, aber da geht nichts mehr rein in deinen Kopf. Also da geht gar nichts mehr. Da kann ich dich auch nichts mehr fragen, da kannst du auch nichts mehr denken. Das ist wirklich, aber ich fühle auch mit. Also ich kann mir vorstellen, wenn du dann nämlich arbeiten gehen musst und hast das im Kopf, das macht dich wahnsinnig. Also du würdest wahrscheinlich dich eher noch, keine Ahnung, deine Termine verschieben, bis das erledigt ist. Hm. Auf alle Fälle hast du deine Real-Hose gesucht und wie war denn das? Du hast die gefunden, die schwarze, und hast dann aber gesehen, dass die einen anderen Bund hatte oder
Nein,
so.
Die hat den Knopf. Und ich dachte mir so komisch.
Komisch.
Warum hat die einen Knopf? Ich dachte, ich habe die mit Gummibund bestellt.
Ja. Und dann hast du direkt einen Kundenservice geschrieben, dass sie die Hose nicht geschickt haben, die du bestellt hast, oder wie war das?
Genau.
Ja. Also genau, direkt Kundenservice hier, wo ist meine Hose? Ich habe die bestellt und irgendwie die ist halt nicht da, also ihr habt die mir nicht geschickt. Und die waren auch noch so geil und haben auch direkt geantwortet, na ja, tut uns leid. Keine Ahnung, du dann gemerkt hast, dass die auf der Wäscheleine hängt.
Ja. Aber es ist immer gut, erstmal eine Mail an den Hersteller zu schreiben, wenn man seine Hose nicht
wenn ihr irgendwas vermisst, schreibt einfach bei dem Hersteller. Im besten Fall kriegt ihr einfach eine neue. Ja. Ah, das war schon gut.
Ja, ich hatte vergessen, dass ich die Hose auch mit Knopf hatte.
Also, das ist auf alle Fälle deine Investition des Jahres, kann ich dir schon mal droppen. Vielleicht fällt dir noch was anderes ein?
Ja, tatsächlich, also viele...
Der Stratocaster und der Stereocaster oder wie die alle heißen.
Ja, nee, also bin sehr zufrieden mit meinen Hobby-Investitionen, ja.
Deine Gitarren und Verstärker.
Ja, doch.
Schön. Also,
ist gut.
Das freut mich für dich.
Und bei dir?
Bei mir? Ja, ich gucke gerade auf meinen Zettel, ich muss ja auch mal ein bisschen überlegen. Das sind ja meistens, man kann das ja auch übersetzt, Investitionen des Jahres in irgendwas emotional-zeitliches setzen. Also natürlich.
Ja, das wäre ein bisschen tiefsinniger als meine
Tiefsinniger
Antwort,
ja. Ist ja natürlich ein Kind auch eine echt gute Investition. Auch für die Zukunft, weil ich hoffe natürlich, dass unser Kind mal Basketball- oder Eishockey-Profi in den USA wird und ein bisschen was rüberwachsen lässt. Für die Alten. Nein, erstmal kostet ein Kind natürlich einfach wahnsinnig viel. Aber was ich mir tatsächlich gegönnt habe, nach vielen Jahren des Versuchens, es nicht zu brauchen, ist eine richtige Kamera, die du ja jetzt auch oft bedienst. Wie heißen die nochmal? Die Sony Alpha irgendwas?
Nee, die
Doch, die ist heißt Sony 6er. Alpha. Nein, haben wir schon wieder vergessen. Ist auch egal. So eine Vollformatkamera mit einem richtig geilen Objektiv. Also das macht wirklich Spaß. Das ist cool. Gott sei Dank habe ich das endlich gemacht. Und ein paar Apps. Also ich habe mich immer gesträubt, Apps zu bezahlen, weil ich mir dachte, ich zahle doch hier keine 50 Euro für irgend so eine App. Aber ich habe so ein paar Bild- und Videobearbeitungs-Apps gekauft. Also ist wirklich gut investiertes Geld, wenn man sowas öfters mal braucht. Also Software. Und mein Slow Juicer, den ich heute das erste Mal probiert habe, habe ich auch lange überlegt, weil die kosten ja auch ein paar hundert Euro und dachte mir so, Alter, für so einen Entsafter, was soll das? Aber dann dachte ich mir so, es kaufen ja super viele Leute, viele von euch wahrscheinlich auch, so Kaffee, wie heißen die? Hier, Siebträgermaschinen, weil das so fancy ist und es macht ja auch Spaß, das zu bedienen auf alle Fälle, kostet aber auch irgendwie 1.000, 2.000 Euro. Dachte ich mir, kann ich mir auch einen Entsafter holen, da ist die Plörre wenigstens gesund. Und ja, das ist geil. Also da kann ich auf jeden Fall auch Tipps geben jetzt. Bin ich jetzt eingestiegen ins Game. Ins
Saftgame, ja.
Genau. Viele Investitionen, Julian? Ich kann schon mal was sagen. Also das Podcast-Hosting habe ich jetzt einfach umsonst bezahlt. 1,5, 2 Jahre. Das kostet ja nämlich monatlich Geld. Aber ich habe mir gedacht, ich behalte es, weil vielleicht haben wir irgendwann mal wieder Bock aufzunehmen. Ist ja jetzt tatsächlich soweit. Aber das habe ich jetzt auch umsonst bezahlt. Und dann wollte ich mir eine Babywippe kaufen. Und bin tatsächlich, also das ist mir so peinlich, dass ich es jetzt auch erzählen muss, bei Vinted, so einem App, wo man gebrauchte Sachen kaufen kann, auf so einen Betrüger reingefallen. Krass, oder? Das ist mir passiert. Also ich hätte es, wenn ich ein bisschen länger geguckt hätte, wäre es mir sofort aufgefallen, dass das nicht echt ist, aber ich wollte einfach unbedingt schnell die Babywippe haben. Und ja, habe bezahlt und die nicht bekommen.
Aber auch ziemlich makaber. Eine, wie sagt man, aufgeregte Mutter mit einer Babywippe abzuziehen.
Ja, so, ne, so ein Scam mit Babysachen, das ist schon krass.
Das ist bitter,
aber ich
ja.
hätte es daran entdecken müssen, dass zwei Sachen. Dass die Bilder, also da waren ja verschiedene Bilder von der Babywippe und das waren immer in einem anderen Haus oder in einer anderen Wohnung. Also der Boden sah immer anders aus. Mhm. Also daran hätte man schon erkennen müssen, dass die Bilder nicht echt sind.
Ja.
Und dann war es irgendwie, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen darf, aber so eine kryptische E-Mail-Adresse, so eine, also keine Ahnung, irgendwas Ostblock-mäßiges.
Mhm.
Aber ich habe da einfach gedacht, scheißegal, ich brauche die Babywippe. Schnell. Ja, also es waren nur 50 Euro, aber irgendwie ärgert man sich dann doch über die eigene Dummheit. Naja. Und du?
Ich muss gestehen, ich weiß.
Du hast keine Fehlinvestition getätigt?
Ah, doch, ich habe mir, als ich dieses, dein iPad, also mein iPad für dich reaktivieren wollte, das hat ja noch einen Lightning-Adapter. Und jetzt nimmst du aber mit einem Mikro auf, das per USB damit verbunden werden muss. Das heißt, du musst USB auf Lightning finden. Und dann kannst du dir auf Amazon ganz viele so USB auf Lightning Adapter holen, aber die machen natürlich nur Strom und keine Daten. Und bis du da mal ein richtiges, den richtigen, auch wenn da OTG dran steht, machen die trotzdem keinen Ton. Und das war eine Fehlinvestition.
Ja, wie viel Euro waren das? 10?
Ja, aber die habe ich ja wiedergekriegt.
Ach, ja gut. Ey, solche Sparfüchse sind wir, ne? Da habt ihr es mal wieder. Eieiei, okay. Also abschließend habe ich noch eine Sache, die ich irgendwie mit aufnehmen will, weil ich finde das interessant. Ich habe ja nämlich überhaupt keine Zeit mehr, mir irgendwas anzugucken, anzuhören oder so. Aber wenn ich es mal schaffe, bin ich total, also das erholt einen total. Ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch, weil du hast ja anscheinend mehr Zeit, dir was anzuhören. Oder du nimmst dir die Zeit. Aber du hörst ja schon viel Podcast, du liest viel Zeitung und guckst auch Fernsehen. Und nicht, dass ich das gar nicht machen würde, aber wirklich, wirklich selten. Ich
mache nichts anderes.
Genau. Ich habe ja wirklich viel damit zu tun, Sprachnachrichten zu verschicken. Das muss man da auch mal dazu sagen. Das machst du ja nicht so.
Wisst ihr, keine Freunde, keine Sprachnachrichten.
Genau. Das ist auch gut. Da kann man nur Zeit sparen. Und für sich selbst ausgeben. Nee, ich wollte am Ende tatsächlich so einen Medientipp geben. Also den will ich will den eigentlich von dir haben. Und vielleicht kann jemand was davon gebrauchen oder ich kann dir auch einen geben oder den Leuten da draußen. Aber Medien heißt, also es kann wirklich sein, ein anderer Podcast, es kann ein Zeitungsartikel sein, es kann eine Netflix-Serie sein, eine ZDF-Doku oder was weiß ich. So, drop it. Ich sag aber schon mal was, und zwar, es kann auch ein Musikalbum sein, natürlich. Das würdest du jetzt wahrscheinlich auch sagen. Zumindest für die Leute, die La Palma kennen. Die La Palma-Doku auf Netflix. Ich war noch nie so...
Das ist keine Doku, Film.
Film, Miniserie.
Miniserie.
Vier ja. Folgen. Ey, war am Weihnachtsabend. Ich wollte eigentlich einen Weihnachtsfilm gucken und am Ende haben wir da irgendwie mit Flugzeugabstürzen, Vulkanausbrüchen und Tsunami sowas angeguckt. Aber das war wirklich, ich habe noch nie so gespannt vom Fernseher gesessen und musste auch alle 4 Folgen direkt durchgucken. Ich fand es richtig krass. Also es ist auch total übertrieben, muss man sagen. Aber wer La Palma kennt, sind die originalen Orte und dieser Spalt, der sich da auftut, der ist ja auch wirklich da. Und es ist schon irgendwie auch ein halbwegs reales Szenario, obwohl ich nicht glaube, dass der Tsunami direkt Teneriffa verwüsten würde und auf La Palma alles tot wäre, aber es war einfach krass. Also das kann ich wirklich empfehlen. Und du?
Und zwar von, kann man auch als Hörbuch machen. Frank Arnold liest Christopher Clark, Preußen, Aufstieg und Niedergang, 1600 bis 1947. Das sind 33 Stunden 58. Habe ich fast durch, ja.
Machst du das?
In den Zwischenräumen, Zwischenzeiten.
Da muss man mal dazu sagen, Julian rennt nur mit AirPods rum. Mich nervt das ja eigentlich ein bisschen manchmal, weil ich mir denke, wollen wir uns mal unterhalten? Nee.
Jetzt mal langsam. Also, ich bin eigentlich immer voll aufmerksam. Kann ich noch was für dich tun und so? Und dann denke ich mir, gut, jetzt ist die, jetzt kann ich mal kurz so für mich und dann tue ich die AirPods rein und dann kommst du angeschissen mit irgendwas.
Ja, weil ich weiß ich nicht. Aber gut, ja, worum geht's da um Preußen?
Naja, ich bin ja Bayer, der seine neue Heimat in Brandenburg entdeckt hat. Ein großer Geschichtsfan und Christopher Clark-Fan. Von daher ist alles, was um Deutschland und Preußen und Brandenburg und vielleicht auch das heutige Zeitgeschehen besser zu verstehen, ist immer gut zu wissen, was bisher geschah. Das ist mein zweiter Tipp.
Ah, was
Ja,
bisher geschah,
was
ja.
bisher geschah.
Hau nicht alles jetzt schon raus, wir machen jetzt öfters Podcast.
Okay, gut.
Was bisher
Echt?
geschah, kannst du dir fürs nächste Mal merken. Aber kann man jetzt, heute gibt es 2 Tipps von Julian. Aber das ist wirklich gut, der Podcast, was bisher geschah, habe ich mir auch schon ein paar angehört.
Hervorragend, ja.
Der hat uns auch geholfen, beim Quizduell zu gewinnen.
Richtig, wir haben das Quizduell gewonnen.
Wir haben so ein Quizduell hier, so ein lokales gewonnen, aber war sehr überraschend, war ein sehr schöner Abend. Und da kam das Thema Olympiade auf und ich hatte mir bei Was bisher geschah die Olympia-Folge angehört. Da wussten wir natürlich, wie oft schon Olympia in Paris war, wo ich es
Na,
jetzt schon wieder
bist du?
vergessen habe. 3 Mal.
Ja, ich meine ja.
Ah. Naja, gut. Also, dann war es das jetzt erstmal. Also, wir haben einen Haufen auf dem Zettel, wir haben viel zu erzählen. Wir freuen uns auf Nachrichten. schotterwege@gmail.com für Fragen. Und dann würde ich sagen, Tschüssikowski. Bis dann, Niemanski.
War ja, sehr schön. Ich freue mich.
Also dann. Tschüss. Warte mal. Bis nächste Woche oder vielleicht übernächste Woche. Ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt wöchentlich schaffen. Das wird wahrscheinlich schwierig, aber das müssen wir
Naja,
anstrengen.
jährlich reicht er auch.
Jährlich? Nee, das machen wir nicht mehr. Also jetzt haben wir wieder angefangen, müssen wir auch durchziehen. Also alle 2 Wochen schaffen wir bestimmt. Alrighty. Tschüss.
Tschö.